Menschen haben aufgeschrieben, was ihnen der Heilige Geist so diktiert hat. Das war nicht ihre eigene Idee, wo sie gesagt haben, das habe ich mir jetzt so mal ausgedacht, was ich meine, sondern das war inspiriert vom Heiligen Geist. Und darüber, da machen wir heute ein wenig weiter. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, das, was in der Bibel drin steht, gibt uns Richtung. Es ist nicht nur ein Inhalt, der da steht, der wo sagt, das ist ein interessanter Gedanke, sondern die Bibel gibt eigentlich Leben und gibt Kraft. Nicht durch den Inhalt, den wir jetzt manchmal darin lesen, sondern einfach, weil Gott etwas gesagt hat, mit dem wir übereinstimmen. Günther, du bist einsatzbereit? Genau, okay, alles klar. Okay, dazu habe ich angefangen mit einer Schriftstelle aus Sprüche. Ja, aus Sprüche, Kapitel 4, Vers 20 bis 22. Ich lese mal dir eine Stelle vor. Da heißt es, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Was hier einmal drin steht, ist einmal, neige dein Ohr zu Gottes Wort. Ja? Wenn du dich irgendetwas zuneigst, dann neigst du dich automatisch von irgendwas anderem weg. Ja? Ich kann mich nicht sagen, ich neige mein Ohr jetzt zu meiner Frau rüber und gleichzeitig kommt das Ohr aber auch zu Spinoza, das haut da nicht hin. Ja? Ich muss mich schon entscheiden, wenn ich sage, ich möchte jetzt gezielt auf das achten, dann neige ich mein Ohr dahin, dann sind andere Dinge, die stehen erstmal außen an. Ja? Halte die Schrift vor deinen Augen. Warum? Weil sie Leben bringt für deinen Körper. Ja, das ist ganz wichtig, da ist Leben drin für deinen Körper, denn Gott möchte nicht nur, dass du hier auf der Erde bist, sondern er möchte sich auch um dich kümmern. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Gott kam nicht für die Gesunden, Gott kam für die Kranken und für die Kaputten. Und wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst, ich bin noch nicht perfekt, ich habe da noch irgendwelche Mängel, dann kann ich dir sagen, ist Gott genau für dich gekommen. Er ist dafür da. Heute schauen wir uns Schriftstellen an, wo Gott etwas für die Zukunft prophezeit hat. Ja? Wir haben ja heutzutage schon Schwierigkeiten, wenn jemand sagen soll, wie das Wetter morgen ist, dann kann das stimmen, dann kann das nicht stimmen. Das ist jetzt nicht unbedingt so zuverlässig, wie das vielleicht mal war oder was nächste Woche sein wird. Und das Interessante bei Gott ist, dass er Dinge Jahrhunderte im Voraus bereits wusste und dementsprechend das von seinen Leuten hat aufschreiben lassen. Unsere erste Stelle aus diesem Bereich lesen wir in Jesaja Kapitel 44, die Verse 6 bis 8. Ja, viele Menschen.
Seit 891.
Das ist okay.
Spaß.
Okay.
Du hast kein Altes Testament.
Nein, Neues Testament. Sprüche habe ich wohl.
Du kannst hier die Bibel nehmen, die da liegt.
Okay, Sprüche ist auch gut.
Aber kommt jetzt, es dauert.
Ab und zu.
Ab und zu. Ja, ja, aber.
Du bist doch gut,
feel
wir haben
free.
Hier.
Feel free.
Du kannst sie gerne
okay.
nehmen.
Ja, also ein besonderes Merkmal, was Gott hat, dass er Dinge im Voraus bereits weiß. Und über Jesaja wissen wir, dass er etwa 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Das heißt, wenn er etwas aufgeschrieben hat, was zum Beispiel Gott betrifft oder was überhaupt die Zukunft betrifft, und das sehen wir heute, wie es eintrifft, dann wissen wir, okay, da hat Gott gesprochen. Jesaja 44, Vers 6 bis 8. Wer möchte mal vorlesen?
So spricht der Herr Israel, König, sein Erlöser, der Herr der Heere. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden. Er tue es mir kund und beweise es mir. Wer hat von Anfang an die Zukunft verkündet? Sie sollen uns sagen, was alles noch kommt. Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Habe ich es euch nicht schon längst zu Gehör gebracht und verkündet? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels außer mir. Ich kenne keinen.
Genau, also Gott hat die Eigenschaft, er weiß Dinge, die in Zukunft passieren werden. Und das Schöne ist, dass Gott dementsprechend auch schon handeln kann, ja. Wenn du dir noch überlegst, oh, wir haben dies und jenes Problem, Gott kannte das Problem schon vor ein paar hundert Jahren und er hat schon Maßnahmen ergriffen, um etwas dagegen zu tun. Ja, Gott kennt die Zukunft, bevor sie passiert. Wir nehmen jetzt dazu einfach mal Beispiele aus der Bibel, wo Gott etwas gesagt hat, vor ein paar hundert Jahren oder vor ein paar tausend Jahren von uns aus schon, vor ein paar tausend Jahren, die wir heutzutage in unserem, ich sag mal, Jahrtausend erleben und sehen werden. Ja? Ich nehme mal Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet, der hat ungefähr 593 bis 571 vor Christus gelebt. Also ist eine ziemlich alte Schrift. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal eine Prophezeiung an, die über das Volk Israel getroffen wurde, die wir heute in Erfüllung sehen. Ja, also damals konnte sich das keiner vorstellen, wie das wohl passiert ist. Und heute sehen wir das vor unseren Augen. Ja, wie gesagt, Hesekiel hat ungefähr um 600 vor Christus gelebt. Und wir lesen da mal eine Stelle aus Hesekiel, Kapitel 38, und zwar Vers 8. Und wenn wir das mit heute vergleichen, was in Israel so abgeht, ja, dann finden wir das bemerkenswert, wie genau Hesekiel das damals durch den Heiligen Geist inspiriert, das war definitiv nicht seine Idee, aufgeschrieben hat. Hesekiel 38, Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das von vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zu Trümmerstätte geworden waren. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Den letzten Vers, da sind wir noch nicht. Am Anfang, da sehen wir schon, dass das Volk Israel sich ab dem Jahr 1948 tatsächlich nach vielen, vielen Jahren wieder in Israel gesammelt hat. Das hat Hesekiel bereits 593 vor Christus gesagt. Und dann sehen wir das, 1948 war die Staatsgründung Israels, sehen wir das auf einmal erfüllt. Und dann sehen wir auch, dass sie aus vielen Völkern zurückkehren nach Israel. Das ist also etwas, was der Prophet damals schon aufgeschrieben hat. Und dann steht ja auch noch, dass vom Schwert wiederhergestellt worden ist. Das war also nicht so mal, wir gehen da mal spazieren und schauen uns das Land an, sondern da finden tatsächlich Kämpfe statt. Und das wurde so aufgeschrieben, ein Land, das vom Schwert wiederhergestellt wird und wo Gott die Menschen aus aller Welt wieder sammeln wird. Ja, das ist das, was Gott wusste, was wir heute vor unseren Augen sehen, woran wir erkennen können, dass wenn Gott etwas sagt, dann wird das auch passieren. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht überlegen, was ist jetzt meine Meinung dazu oder wie sehe ich das, sondern wir wissen, wenn Gott etwas tut, hat er erstens immer recht. Zweitens, er ist in der Lage, das auch durchzusetzen. Und wir kennen die Pläne, die Gott hat. Sie sind immer nur gut. Und manchmal verstehen wir bestimmte Dinge nicht. Ja, wir sagen, warum Israel, warum sollen die da wieder zurückkommen? Gott hat das gesagt und Gott tut das. Weil Gott hat seine Gründe, die wir manchmal nicht alle verstehen, aber das, was wir erkennen können, ist, wenn Gott etwas sagt, wird es auch passieren. Und wenn wir uns...
Hier steht jetzt noch, und sie wohnen alle in Sicherheit.
Das sagte ich vorhin, der Part ist noch nicht erfüllt. Den ersten Teil, den wir sehen, dass sie da mit dem Schwert reingekommen sind und Sachen wiederhergestellt haben, das sehen wir sogar heute noch, dass da richtige Kämpfe stattfinden um das Land. Und da sagen wir, darf Gott das überhaupt machen? Da kommt die Frage, wer hat die Erde gemacht? Wenn Gott die Erde gemacht hat, darf er machen, was er möchte. Und an Jesus können wir sehr deutlich sehen, dass Gott gute Absichten hat. Ja, manche sagen ja, ich verstehe nicht, warum macht Gott das so? Hätte er anders machen können. Ich sehe das ganz anders. Gott fragt dich erstens nicht. Und zweitens hat Gott trotz allem, trotz seiner großen Macht, immer noch einen Sinn für Gerechtigkeit. Gott ist immer noch gerecht und Gott ist immer noch jemand, der gerne vergibt. Das finden wir an Jesus. Er hätte Jesus nicht schicken müssen. Ja, das war jetzt kein Spaziergang, wo man sagt, das machen wir so locker am Kreuz hängen, so wie cool, wie schön ist das denn? Nein, das war es nicht. Das war eine ganz knallharte Entscheidung. Und selbst Jesus hat gesagt, Vater, wenn es einen Weg gibt, anders zu gehen, dann möchte ich das gerne machen. Selbst Jesus hat mit sich gerungen, ob er wirklich das tun will, was Gott gesagt hat. Und Gott sagte, das ist der Weg, damit die Menschen wieder mit Gott versöhnt werden können. Das ist ein ganz harter Weg gewesen und Gott hat sich dazu entschieden, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich meinen Sohn für sie dahin gegeben habe. Das sollte uns eigentlich den letzten Zweifel nehmen, ob Gott wirklich gut ist und ob er nett ist. Okay, das war eine Stelle. Hezekiel. Ja.
Das ist ja nicht so wie so eine Zukunft jetzt für die Israeliten. Was da jetzt
welches?
Im Moment passiert, ist ja ziemlich unfriedlich.
Das ist Trauernach. Richtig, genau, das, da finden wir
und
diese Aussage.
Die Deutschen verstehen das nicht, den ganzen Krieg, und mögen den Netanyahu jetzt auch nicht. Ne?
Das oder? Ist nachvollziehbar.
So, und dann steht hier aber, die haben sich auch, bei mir steht, ich habe die Brunsbibel.
Mhm. Lies mal das alles vor, den ganzen Vers 8.
Du wirst nach einiger Zeit einen Befehl erhalten und am Ende der Jahre sollst du in ein Land gelangen, das sich vom Kriege gerade erholt hat, zu einem Volk, das auf vielen Völkern auf den Bergen Israels, die verödet da liegen, gesammelt ist. Aber jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgeführt und sie wohnen allesamt in Sicherheit. Das ist natürlich positiv.
Das ist die Zukunft doch.
Sehr positiv. Ja, jetzt haben wir natürlich Schwierigkeiten mit der Zukunft. Wie lange dauert
ja.
Das Ganze? Ne?
Richtig, weil wir kennen ihn nicht. Ne? Ja, das stimmt. Wir kennen die Zukunft nicht. Und deswegen tun wir uns schwer damit.
Wir
Gott
tun uns schwer damit, was da jetzt gerade passiert.
Richtig.
Wir sollen Israel segnen.
Ja. Ja. Wir dürfen nie vergessen, Israel ist nicht besser. Aber Israel ist ein auserwähltes Volk, weil Gott sich dazu entschieden hat. Und warum Gott das gemacht hat, das ist, glaube ich, einmal nicht unsere Entscheidung.
Ja.
Gott darf entscheiden, für wen er will. Er hätte sagen können, ich nehme die ganze Erde für mich und die anderen dürfen gar nicht da bleiben. Sondern er hat wirklich ein kleines Land ausgesucht. Ja,
ein kleines Land ausgesucht.
Und den Rest hat er praktisch...
Viel Hass und viel Unfrieden.
Richtig.
Also in der Zeitung stand heute... Der Chef da, der Dirigent von der Philharmonika, der ist Jude,
ja.
Den haben die wieder ausgeladen.
Ja.
Das
der
wird,
ist, der
ja.
Ist in, der ist im Grunde genommen vertretungsweise für den Russen gekommen, den haben sie
okay.
Rausgeschmissen. Also,
okay.
Der Israeli darf da nicht, der Russe durfte, der Israeli
ja.
Nicht, der Inder darf auch.
Ja, da gibt es noch ein paar Sachen, die noch wiederhergestellt gehören. Wenn wir zum Beispiel mal in Offenbarungen lesen, werden wir wissen, es wird eine Zeit kommen, wo sich die ganze Welt wieder gegen Israel richten wird.
Nein.
Die Zeit wird wieder kommen. Und dann wird ist auch ein Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommen wird. Aber es wird eine Zeit kommen, wo sich die ganze Welt wieder gegen Israel stellen wird. Das finden wir in der Offenbarung. Und wir sind auf dem guten Weg. Ist doof, aber...
Aber Israel sowieso werde bleiben.
Wird bleiben. Gott hat gesagt... Genau. In Psalm heißt es, der im Himmel thront, lacht über seine Feinde. Der sagt, Jungs, was wollt ihr eigentlich? Ja, er weißt du, der ist, ne, das ist nicht mal Goliath gegen
Psalm
2, ja. Ich glaube, der
im Himmel thront, lacht.
Der lacht, weil was wollen die denn?
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann so als Mensch mit meinem Verstand, kann ich nicht verstehen, wie so ein auserwähltes Volk so umgeht mit den Leuten im Gazastreifen. Kann ich nicht verstehen. Nee,
kann man nicht.
Gott weiß, was er davor hat, aber das ist für uns Menschen, finde ich,
nicht nachvollziehbar, richtig.
Darf ich dazu Kleinigkeit sagen?
Nee, jetzt vielleicht kurz eine Anmerkung, dass wir im Zweiten Weltkrieg hatten, dass es zum Beispiel in Deutschland gab, die sich sehr gegen Israel, mal freundlich formuliert, gewandt haben. Ja. Und trotzdem hat Deutschland, wenn wir uns mal die Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg angucken, so entwickelt, dass die ganze Welt im Prinzip, alle wollen jetzt nur noch hierhin. Und da sehe ich eben, dass ein Volk, was total mies war, umgekehrt ist. Deutschland war ja nicht besser. Deutschland war ja ganz mies drauf. Und trotzdem gab es Gnade, weil sie erkannt haben, das ist falsch. Und Israel ist noch in einem Prozess. Die sind nicht besser, sind genauso wie alle anderen auch. Nur sie haben halt die Verheißung Gottes drauf. Und sobald das Volk in Israel erkennt, wir brauchen unseren Gott, ja, noch haben sie ja ihre militärische Stärke, ihre Kraft, alles, was sie haben und meinen, das schützt sie. Aber es wird eine Zeit kommen, wo ihnen auch diese militärische Stärke nichts mehr nützt, wo sie wirklich anfangen, nach Gott zu schreien. Und dann wird Gott eingreifen. Ursula, was?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass wir in den Medien, auch in denen, die eigentlich die ordentlichen Medien sind, nach meiner Meinung oder nach der allgemeinen Meinung, nicht ungefiltert, also sagen wir es anders, die haben gefilterte Informationen. Also ich weiß aus Israel selber, dass dort sehr wohl Hilfsmittel geliefert werden, aber das wird einfach nicht, das wird teilweise von den Palästinensern abgeschossen. Ja, und die Palästinenser stellen ihre eigenen Kinder, ihre Krankenhäuser, ihre Schulen, ihre Kindergärten, stellen sie vor ihre Waffen. Und Israel weiß, wo die Waffen sind und Israel schickt Flyer rein, Leute, geht weg, wir greifen an. Und die Leute gehen weg, so gut sie können, aber die Hamas liebt ihre Menschen nicht. Das ist einfach ein böser Geist, der da herrscht und der die Menschen vernichten will. Das eigene Volk ist denen egal. Ja, das gab es in Afrika mal, da wollten Hilfslieferungen rein, Christen. Dann hieß es, nein, die sollen besser sterben, als dass sie irgendwas von den Christen kriegen. Also, das gibt es. Wir glauben das nicht, wir können uns das nicht vorstellen, dass es sowas gibt, aber leider gibt es das tatsächlich. Es gibt natürlich auch viele andere, die gut sind, aber das gibt es auch. Und das sind einfach, ja, dann will ich will jetzt gar nicht hetzen, gar keinen Fall, ne? Aber das ist leider so.
Wir brauchen ja auch nur in unser eigenes Land gucken, wie viel Judenfeindlichkeit und wie viel Ausländerfeindlichkeit gibt es wieder.
Richtig.
Wenn wir alle Jesus im Herzen hätten und toleranter wären, wie Jesus das auch war, würde das nicht passieren. Nee.
Richtig.
Und ich denke, eine Sache, dass die in Israel, das ist in Knesset, gibt es auch die muslimische in Knesset, in politisch teilnehmen konnte und auch die Judge in Central, Supreme Court Judge, das sind auch die muslimische Frau. Aber die keine arabische Länder, die nicht von seinen eigenen Völker sind, die von, zum Beispiel in Jordan oder anderen. In der Mitte, Nahe Ost, die Länder, die lassen nicht in der Politik und der Bildung frei. Das, aber Israel lässt diejenigen, okay, offen sind mit den also normalen Muslimen, nicht gegen Juden hat, die lässt die Chancen und die hat alle Chancen, was die haben wollen. Aber die, einige Medien, die ein bisschen mehr Hass verbreitet,
Aber sie sind vielleicht, Kampagne war gut, damit die da erwischt, die Leute Meinung zu manipulieren.
Ja, da gibt's. Also, ja. Genau.
Ja. Gut. Wir kommen zu König David. König David hat im Jahre 1004 bis 965 vor Christus gelebt. Ich nenne die Zahlen jetzt einfach, damit wir sehen, das, was die Leute aufgeschrieben haben, was sich dann später erfüllt hat, dass wir sehen, das ist keine Schrift, die ist von Menschen inspiriert, sondern wirklich eine Schrift, die von Gott inspiriert ist. Spinoza. Psalm 22, Vers 8 und 9. Psalm ist mittendrin. Vers 8 und 9.
Langsam, lass uns alle suchen, bitte.
Joe, Psalm ist genau mittendrin.
Er hat den Psalm schon gefunden, glaube ich.
Okay.
22.
Psalm, das war ganz optimistisch.
Das müsste genau mittendrin sein.
Und dann 8, ja?
8 und 9.
Hast du keine Psalmen in der Bibel?
Ja, weil diese Bibel ist nicht genau wie. Okay. Ich habe.
Psalm 98.
Nee, Psalm 22.
Achso, ja, okay. Ich hab's.
20, das gucken wir.
Ja, da ist
in der Kleinen nicht ganz sicher.
Okay, Joe, wenn du es gerade hast, dann kannst du es auch.
Ja, ja.
Ich bin auch so ein bisschen nach dran.
Okay, ich lese vorne.
Der Schlachter auch nicht, glaube ich.
Okay.
Okay. Ich lese.
Bitte. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm.
Okay, Joe, was steht bei dir?
Welche Joe? Okay, diese Joe.
Ja.
Alle, die mich sehen, verlachen mich. Verziehen die Lippen. Schüttel den Kopf, er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich auf dem Schoß meiner Mutter zog.
Okay.
Das ist Vers 10.
Das ist Vers 10.
Ja, genau.
Was? Ist aber auch schön.
Er ist begeistert, er liest.
Ich bin ja so was von begeistert.
Du bist voll, okay.
Also. Du bist es. Er zog mich aus dem Schoß meiner Mutter. Mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Okay. Vom Mutterleib an bist du mein Gott.
Okay. So, jetzt haben wir gehört. Das ist, wie gesagt, etwa 1000 vor Christus. Und jetzt 1000 Jahre später finden wir den guten Matthäus, der niederschreibt, das finden wir in Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27. Und ich finde es erstaunlich, wie die hohen Priester später genau das sagen, was der gute David schon damals aufgeschrieben hat. Matthäus 27, 41 bis 44.
Ja, alles gut.
Also
41 bis 44.
Ja, das ist spannend.
Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und riefen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht einmal helfen. Wenn er der König Israel ist, so steige er nun vom Kreuz, dann wollen wir ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, er erlöse ihn jetzt, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.
Ja, wir haben vorhin im Psalm das gelesen, alle, die ihn sehen, spotten über ihn, verziehen die Lippen und sagen, der Herr soll ihn retten, der Herr soll ihm doch helfen, warum macht er denn nichts? Und die sagen jetzt genau das, was König David 1000 Jahre vorher aufgeschrieben hat. Und das finde ich einfach, wo ich sehe, als ob Gott es gewusst hätte. Er hat es auch gewusst. Er hat gewusst, was die Leute später über Jesus reden werden. Ja? Und das so genau, das finde ich beeindruckend. Und wir wissen, dass König David die Methode der Hinrichtung, der Kreuzigung zum Beispiel, nicht kannte. Ja, das war damals noch keine moderne oder das war damals keine Hinrichtungsmethode. Und trotzdem hat David versucht, das irgendwie aufzuschreiben.
Ja. Es kam ja auch, die Kreuzung kam durch die Römer.
Durch die Römer, die hatten also wirklich kein Interesse daran, die Schrift zu erfüllen. Ja? Also die haben nicht gesagt, was steht denn im Psalm drin, wie müssen wir jetzt mit dem Jesus umgehen, sondern wir finden im Psalm 22, Vers 17.
Jetzt gehen wir wieder zurück, ja?
Jetzt gehen wir wieder zurück, ja. Ja, ich mache so immer so ein paar hin und her.
Matthäus 44 bis...
Matthäus 27.
Ja, 27.
41 bis 44.
Ah, der hat ja gerade erst gefunden, hast du da
nicht? Nein.
Er markiert jetzt.
Ich schreibe das jetzt hier rein in mein...
In sein Buch.
In mein Büchlein.
Ja.
Achso, aufschreiben können wir
noch. Ja, wo ist dein Büchlein? Da sind, Heinz, wo ist dein Büchlein?
Ja, da ist...
Zwei Bücher aufgeschrieben, das vier Kapitel.
Ja, ja, auf dem Tisch, noch.
Das
ja,
ist...
Was für Zahlen?
22, 17.
Ja.
Okay, du warst jetzt noch bei Matthäus 27, 41 bis 44.
21,
bis 44,
jetzt
ja.
22, 17.
Ja, den hat man jetzt kommt 17, Psalm 22, 17.
Ja, der schreibt ja gerade, deswegen sage ich das. Der schreibt
Psalm 22,
Vers 17.
Okay.
Und jetzt müssen wir darauf achten, wie schreibt jemand, der keine Ahnung von der Kreuzigung hat, was da stattgefunden hat. Ja, man muss sich vorstellen, du weißt nicht, was Kreuzigung bedeutet und sollst es aber aufschreiben. Okay, Heinz, hast du es gefunden?
Ja, ich hatte den gefunden.
Dann lies mal 22, 17 vor.
10 jetzt.
17.
22, 17.
Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben.
Stopp.
Genau. So hat er das formuliert. Hände und Füße durchgraben. Ja, weil mit Nägeln, das wussten die damals noch nicht so, aber da haben die dann Hände und Füße durchgraben formuliert. Und wie gesagt, König David war 1000 Jahre vor Jesus.
Hier steht sie durchbohren, mir Hände und Füße.
Durchbohren, trifft es noch genauer? Das ist extrem, wie das zusammenpasst. Ja. Wir können, wo wir gerade im Psalm 22, Vers 17 sind, können wir uns auch nochmal Vers 19 anschauen.
Soll ich vorlesen?
Ja, lies mal Vers 19.
Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll.
Okay.
Das ist irre, ne?
Das waren jetzt die Römer.
Das ist irre.
Die auf die Idee gekommen sind, um das Gewand von Jesus zu losen. Das hat David 1000 Jahre vorher aufgeschrieben, dass das passieren wird.
Meine, das ist krass. Das gibt es doch gar nicht.
Doch.
Das ist
krass.
Ja, ich finde auch, die Ezekiel hat vor 500 Jahren auch gemacht, was die Israel-Volk wieder...
Ja. Das ist, und das sollte uns eigentlich ein bisschen etwas Respekt vor der Bibel geben, dass wenn wir da was lesen, denken wir dir, vorsichtig, da ist jetzt jemand, der mehr Ahnung hat als ich, was ich da lese, ja.
Okay. Hast du noch diesen Vers, wo in den Evangelien, wo Jesus das selber sagt, dass David ihn schon kannte?
Ja, die Stelle gibt's, aber habe ich jetzt heute nicht.
Hast du nicht? Wo nee. Er so sagt, ja, wieso sagt?
Also er, dass er mein Herr ist, obwohl er eigentlich, ja. Ja, aber das ist eine andere Sache.
Aber das ist ja auch so, ne?
Ist auch, genau.
Nochmal so eine Erklärung dafür, dass richtig. Er das schon wusste, oder nicht?
Das ist, okay, wir haben, stopp. Genau.
In Matthäus 27, 35 steht es.
Richtig.
König David 1000 vor Christus war das, ne?
Mhm. Ja.
Matthäus 27, 35 steht, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen.
Matthäus 27.
Also was wir gerade im Psalm gelesen haben, Psalm 22, steht jetzt im Matthäus-Evangelium. Mhm.
27,
Vers 35. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen.
Das ist also das etwas aus Psalm 22, was David aufgeschrieben hatte. Ja.
Aber wie soll jetzt ein Anfänger oder auch ein Fortgeschrittener diese Zusammenhänge kennen?
Deswegen machen wir das hier.
Deswegen lesen wir es. Uns geht es eigentlich jetzt, heute geht es eigentlich darum, dass wir sehen, dass Menschen weit vor Jesus bereits aufgeschrieben haben, was passieren wird, und wir daran erkennen können, die Schrift ist nicht von Menschen inspiriert aufgeschrieben worden, sondern da hat einer seine übernatürliche Hand drüber gehabt und gesagt, das und das sollst du bitte aufschreiben, was später passieren wird. Darum, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir jetzt diese Vergleiche machen, dass wir sehen können, wenn du die Bibel liest, Respekt, also dann, auch wenn du etwas nicht verstehst, ist nicht schlimm, das hat ja auch jemand geschrieben, der mehr Ahnung hat als du. Ja, der braucht uns nichts vorzumachen, ja. Wenn du was nicht verstehst, dann lass es einfach stehen. Jemand hat mal gesagt, das ist wie bei einem Fisch mit Gräten. Die Gräten gehören zum Fisch, aber du musst die Gräten jetzt nicht unbedingt essen. Da hast du momentan keine Verwendung für, ja. Du isst lieber den Fisch und lässt die Gräten liegen, ja. Und so gibt es manche Sachen in der Bibel, wo du denkst, das kommt mir vor wie Gräten, mit denen ich noch nichts anfangen kann. Ich weiß zwar, es gehört irgendwie dazu, aber mir entzieht sich das jetzt, welchen Nutzen die Gräte in meinem Fisch hat, den ich gerne essen möchte. Ja, sagst du, macht für mich jetzt keinen Sinn, aber es gehört dazu. Ja. Okay, wir haben jetzt gerade diese Stelle, dass die Kleider verlost worden sind. Was noch interessant ist, und das ist jetzt für euch schwer zu finden, das ist der Prophet Micha.
Micha.
Einer von den ganz kleinen Propheten, den findest du nur mit dem Inhaltsverzeichnis.
Warum?
Micha. Micha ist jetzt einer von den ganz kleinen. Micha, Kapitel 5, Vers 1.
Prophet, ja?
Ja.
5,
Vers 1. Du hast ihn gefunden? Jemand hat mir gedacht, die Propheten waren damals kleiner, deswegen findet man die schlecht, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das...
Micha,
ja. Zeig mal, nur Micha.
Micha.
Das hier ist Finze Daniel, Hosea. Da ist er. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das
Ciao, Leute.
Ciao.
Ciao.
Deine Zeit läuft.
Er hat viele Termine, nur vier Tage.
Ciao.
Danke.
Nur vier Tage bis er wieder.
Krefeld, also muss er sich beeilen, dass er viele Leute begegnet.
Ich mach's gut.
Ja, ciao. Ich muss dir ein Kompliment machen. Dein Vorlesen war 1A. Nur mal zur Info.
Ja.
Ja.
Das ist.
Komm.
Danke.
Praise the Lord.
Ja.
Danke.
Hol ich dir nochmal sein.
Ja.
Okay. So.
Bleibt hungrig.
Amen.
Dankeschön. Okay. Das wird. Okay, du hast Micha gefunden.
Wo denn bei Micha?
Micha Kapitel 5.
Lass den Schulter mal vorlesen.
Okay, gut. Micha Kapitel 5, Vers 1.
Nun aber schließe deine Reihen. Du Schlaf.
Nee, Kapitel 5.
Kapitel 5, ja?
Vers 1.
Vers 1. Das ist das doch. Kapitel 5, Vers 1.
Und du Bethlehem, Ephrata.
Auch Micha?
Ja. Von Micha, ja?
Ja.
Verheißung des Messias aus Bethlehem.
Ja, genau.
Ja. Nun aber schließe deine Reihen. Du Schlamm, man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie den Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter dem Haupt. Toten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel
werden
soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist.
Okay, bis dahin. Heinz, kannst du auch vorlesen?
Das ist eine lange Einleitung gehabt.
Das war jetzt eine andere
Frage. Der Herrscher aus Davids Geschlecht wird aus Bethlehem kommen.
Jo.
Ja.
Einfach lesen.
Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
Okay. Also das ist also eine Verheißung, wo Jesus geboren werden wird. Micha war im Jahre 740 bis 705 vor Christus aktiv und der hat bereits aufgeschrieben, dass Jesus aus Bethlehem kommen wird. Das kam bei dir jetzt nicht ganz so deutlich raus in der Übersetzung.
Das ist eine Schlachter, was er gerade vorgelesen hat.
Ja.
Das ist komisch, aber da ist vorher irgendwie noch eine kleine Vorinformation und dann fängt das ja an. Und du Bethlehem Ephrata, dann steht das ja. Aber vorher war auch schon ein Satz.
Ne? Keine Ahnung. Okay, also hier finden wir diese Verheißung, Jesus kommt aus Bethlehem. Mhm. Das war ja ein paar hundert Jahre vor Christus. Und dann die nächste Stelle, die ich gefunden habe, ist in Jeremia. Jeremia. Jeremia hat gelebt 650 bis 590 vor Christus.
650
bis 590 vor Christus.
Welches Kapitel?
Kapitel 31, Vers 15.
Jeremia
31, Vers 15.
Das ist mein Buch, wir werden schon das Zeichen verdammt.
Nicht so weit hinten. Kurz nach dem Psalmen. Ja, da könnte schon sein.
Jeremia. Da bist du ja. Ich habe eine Anregung gleich. Ich habe eine Anregung. Da bist du Jeremia, bist du da? 31.
31?
Ich habe eine gute Anregung.
Ja, ist gut. Ja.
Wenn wir alle die gleiche Bibel hätten, könnte ich dir die Seiten zeigen.
Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja verschiedene Übersetzungen hören. Wollt ihr hören, wie es unterschiedlich klingt?
Noch interessanter. 31.
15. Weiter. Oh.
31. So.
Da gibt es eine ganz brutale Sache.
Okay. So spricht der Herr. Ein Geschrei ist in Rama zu hören. Bitteres Klagen und Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Um ihre Kinder, denn sie sind dahin.
Mhm. Ja.
Okay, dann Matthäus 2.
Okay. Parallelstelle dazu, was ich dann, wo wir die Erfüllung finden. Erfüllung ist ein blödes Wort. Matthäus 2, Vers 16 finden wir die Erfüllung. 18. 2, Vers 16 habe ich mir aufgeschrieben.
Naja, okay, 16 bis 18. Aber 18 ist genau das Zitat. In Matthäus 2, 18 steht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen.
Ja, das ist jetzt, aber 16 finde ich besser.
Okay.
16.
Ja, finde ich besser.
Finde ich, wo...
Die Erklärung, warum sie weint.
Okay. Ja, warum sie weint. Das ist dann, wird dann genau beschrieben, was damals da abging.
Matthäus 2, 16.
Vers 16, ja. Ja, wir haben gerade gehört, dass da jemand geweint hat, weil die Kinder gestorben sind, freundlich formuliert. Und sie will sich nicht trösten lassen, weil die Kinder nicht mehr da sind. Und in Matthäus 2, Vers 16 finden wir den Grund, was da eigentlich passiert ist. Elke, kannst du vorlesen?
Als Herodes nun merkte, dass er von den Sternkundigen getäuscht worden war, wurde er zornig, schickte hin und ließ alle Knaben bis zu 2 Jahren in Bethlehem und in der ganzen Umgebung töten.
Ja.
Lies bis 18.
Also, das ist, wieso?
Diese Zeit hatte er sich von den Sternkundigen genau sagen lassen. Dadurch wurde das Wort des Propheten Jeremia erfüllt. Jeremia 31, 15. Zu Rama hört man ein Geschrei, lautes Weinen und Jammern. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da.
Das ist auch eine Prophezeiung, die eingetroffen ist. Und bei der Menge an Prophezeiungen, die wir gehört haben, die sich ein paar hundert Jahre später ereignet hat, können wir uns sehr gut vorstellen, dass auch die anderen Prophezeiungen, die wir jetzt noch nicht erfüllt sehen, dass die auch genauso stattfinden werden.
Ja, ich habe ja hier die Brunsbibel, die hat ja immer so die Erklärungen darunter. Finde ich auch interessant. Auch wenn es nur vielleicht 10 Kinder gewesen sein werden, in Klammer, Bethlehem war damals nur ein kleiner Ort, so war es doch Mord und bereitete vielen Familien großes Leid. Aber auch dieses schreckliche Geschehen steht unter der höheren Ordnung. Es ist erfüllt. Nur durch Gottes Wort selbst können wir getröstet werden. Vor allem, wenn wir Wege gehen müssen, die wir nicht verstehen.
Das ist jetzt mehr eine Interpretation.
Ja, Erklärung. Ja. Steht hier, ne? Die Brunsbibel hat ja diese Erklärungen auch oft darunter stehen.
Also wir sehen, Ursache für das Ganze war, dass Herodes sich arg getäuscht gefühlt hat. Und wir sehen, dass der Bosheit der Menschheit, solange sie ohne Gott leben, kaum Grenzen gesetzt worden sind, außer in dem Bereich, wo Gottes Schutz aktiv wird. Da kommt der Feind auch nicht gegen an. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Gott möchte, dass in Israel die Juden leben werden. Punkt. Und das ist völlig egal, wie die anderen das sehen und wie der Rest der Welt das Ganze sieht. Gott hat das gesagt und genau so wird das auch stattfinden, ohne ob wir was dazu tun werden. Eine andere Verheißung, die sich auch einfach so erfüllen wird, ist, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Ja, das können wir glauben, das können wir schön finden, das können wir doof finden, das ist völlig egal. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Punkt. Und das ist nicht von unserer Meinung, von unseren Ansichten abhängig. Ja? Okay, eine letzte Stelle, die ich nennen möchte, ist ein kleines Detail. Ihr wisst alle, dass Jesus nach Jerusalem auf einem Esel eingeritten ist. Und auch dieser Esel hatte schon eine Prophezeiung 500 Jahre vorher. Für diesen Esel gab es eine Prophezeiung. Der Esel, der noch nicht geboren worden ist, der hat schon eine Prophezeiung gekriegt. Das finden wir in Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Am besten guckst du im Inhaltsverzeichnis.
Zacharia was?
9, Vers 9. Der hat etwa, war aktiv als Prophet im Jahre 520 bis 518 vor Christus. Zacharia 9, Vers 9.
Ja, also was Elke ja hat, ist so ein Register.
Ja.
Na, das kann man sich kaufen.
Passend. Das ist immer so schnell.
Na, dann findest du es auch schneller. Ja. So ein Register kannst du dir kaufen, das gibt es passend zu deiner Bibelübersetzung. Da musst du gucken, dass es, also, ne? Und dann kannst du da reinkleben, das ist sehr praktisch.
Ja, auf jeden Fall. Alternative ist, sich ein Inhaltsverzeichnis zu kopieren aus der Bibel. Kann man auch machen. Aber das mit den Aufklebern drin ist natürlich eine feine Sache.
Nein.
9, Vers 9.
Darum verlocke laut, Tochter Zion. Jubele laut, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und siegreich. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Auf dem Füllen einer Eselin.
Okay, arm ist jetzt das nicht das passende Wort. Bei mir steht demütig. Jesus war an sich nicht arm, aber okay.
Der Reichtum hat er aber auch nicht gehabt.
Der hatte immerhin ein Gewand, was so teuer war, dass die Römer das Los drüber geworfen haben. Das wurde nicht bei jedem Gewand gemacht. Das war nämlich in einem Stück durchgewebt, von Anfang bis Ende, ohne genäht zu sein. Und das war was Exklusives, weil den Rest von seinem Gewand hat man ja mit dem Schwert durchgeschnitten und aufgeteilt. Aber das Untergewand, das war extrem teuer. Das war absoluter Luxus. Deswegen haben die das Los drüber geworfen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt das Los werfen würdest, gebrauchte Unterwäsche von irgendjemandem. Ich meine, das würdest du nicht machen.
Ja, oder ist das als Trophäe gedacht?
Wie gesagt, den Rest. Das
ist wahrscheinlich blutig alles.
Das kommt ja auch noch dazu. Und wie gesagt, bei dem haben sie einen Teil der Kleider zerteilt, aber Untergewand wurde nicht zerteilt. Das wurde verlost. Das war also ein Hinweis auf, das machst du nicht einfach, wenn das irgendein Fetzen wäre.
Aha. Das
ist ja. Okay, also das war schon, und wir dürfen nicht vergessen, Jesus hatte auch eine Kasse dabei gehabt. Jesus hatte eine Kasse da, die hat Judas geführt, der hat da auch öfter reingegriffen und fand das ganz gut. Also da muss was zu holen gewesen sein. Also Jesus war jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, der hatte nichts gehabt, sondern da war wirklich eine gewisse Unterstützung hat er bekommen.
Die ja. Tempelsteuer hat er aber aus dem Fisch rausgeholt.
Richtig, der konnte überall drauf zugreifen. Das finde ich bemerkenswert.
Die Tempelsteuer.
Der hat ja überall Zugriff gehabt. Der konnte aus ein paar Broten und Fischen, macht da gleich ein Mahl für 5000 Leute. Das war für ihn alles kein Thema. Also der hat schon seine Quellen gehabt, wo wir denken, schon beachtlich. Ja? Also,
übernatürliche
Quellen hat er gehabt.
Er hat zu Petrus gesagt, wirf die Angel und der erste Haufe im Maul hat er gesagt, gib die Steuer für dich und für mich. Petrus.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Du wirfst die Angel aus, damit du die Tempelsteuer kriegst. Was ist das für ein Plan? Ich meine, da kämen wir niemals drauf. Ja, also da sehen wir schon, das ist, wo wir denken, das ist eine Kleinigkeit, aber wir sehen, welche übernatürliche Sachen da überall hinterstehen.
Ja.
Ja, und die hat das mit der Eselin.
Das steht wo?
Das war Sacharja. Im Neuen Testament stehen wir da, lesen wir das. Johannes 12, Vers 14 und 15. Ja, da ist von Johannes ist das aufgeschrieben worden.
Ja.
Und das ist.
Du sagst Johannes, steht es?
Johannes 12, 14 und 15.
Gefunden?
Johannes 12, 14. Interessant ist hier die Formulierung. Er sagt, fürchte dich nicht. Okay, schön, dass du da warst. Mach's gut. Jo, tschüss.
Keine Jacke?
Ja, ich hätte sowieso gemerkt, wenn ich draußen gerade
war. Mehr kalt, okay. Genau.
Was ist
denn
die Esel? Was war das für eine
Vorhersage? Also aus Sacharja 9, Vers 9 wird gesagt, dass Jesus auf einem Esel kommt.
Eselin.
Jesus füllen. Auf dem Fohlen einer Eselin.
Ganz auf was ganz Kleinem, ja. Und die Erfüllung finden wir in Johannes 12, Vers 14 und 15.
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen.
Ja, das müssen wir uns vorstellen. Fürchte dich nicht, da kommt der König auf dem Esel dahergeritten. Da denkst du dir, wenn das kein Grund zur Panik ist. Ja, also es ist bemerkenswert. Ja, ja, also wenn du jetzt sagst, da kommt einer auf dem Eselsfüllen hier angeritten, dann würdest du dir erst mal denken, und das ist jetzt die Lösung für unsere Probleme hier oder irgendwie sowas. Ne? Aber da sehen wir einfach, Jesus war nicht irgendwer.
Aber bei den Römern war es üblich, dass die Herrscher und die was galten, auf ein Pferd daher kamen.
Ja, und Jesus kam auf dem Esel. Und hier ist es keine Panik, Jesus kommt auf dem Esel hergeritten, wird alles wieder gut. Also überhaupt die Vorstellung, das finde ich, wo wir denken, was ist das für eine Machtdemonstration, ja?
Ja, aber war vielleicht kein Pferd da?
Das war ein Esel. Einfach
ein
ganz kleiner Esel, auf dem Jesus daherkommt. Und die Leute haben ja dann die Palmen darunter gerissen und Weg bereitet und waren so begeistert über Jesus, ja? Also, als ob jetzt, also wir können uns das heute nicht so vorstellen, wie Jesus damals aufgetreten ist. Ja, einfach mit Macht. Er war jemand. Und worum es mir jetzt hier geht, eben einfach zu sehen, selbst solche Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeit, aber eigentlich nichts Besonderes, ja, wurde damals aufgeschrieben, 520 bis 518 vor Christus, wo festgelegt worden ist, auf welchem Gerät Jesus in die Stadt reinkommt.
Also, im nächsten Vers steht, solches verstanden seine Jünger zuvor nicht, sondern da Jesus verklärt war, da dachten sie daran, dass solches von ihm geschrieben war und dass sie solches ihm getan hatten. Also wir haben gemerkt, dass es schon vorher geschrieben
war. Ja, das war also was ganz Kleines, was wirklich Kleines, was sich dann einfach erfüllt hat. Mhm. Und das finde ich einfach, wo wir wissen können, Gott weiß mehr als wir. Ja, deswegen sollten wir gucken, dass wir unsere persönlichen Erkenntnisse, unsere Weisheiten ganz entspannt abgeben und sagen, Gott, okay, du weißt es besser. Ich habe zwar auch eine Menge Ahnung, Gott, aber ich tue jetzt einfach mal so, weil es der Wahrheit entspricht, ich lege mein Verständnis und meine Weisheiten unter die von Gott. Ja, ich weiß vielleicht alles möglich und habe so einen Plan, aber Gott, du hast einen anderen Plan und du hast einen besseren Plan und du hast einen guten Plan und du weißt die Dinge besser. Das hilft mir manchmal, wo ich dann meine eigenen Verständnisse, wie soll das denn gehen, wie kann das denn gehen, einfach mal zur Seite lege und sage, okay Gott, ich verlasse mich jetzt ganz auf dich, ich verlasse mich ganz auf dein Wort. Ja? Wir haben ganz am Anfang gelesen, wenn wir in der Bibel lesen, dann ist nicht nur eine Information, die rüberkommt, sondern dann kommt etwas Lebendiges rüber, weil sich Gott zu seinem Wort stellt. wir lesen nicht in Buchstaben über, wenn wir zum Beispiel Heinrich Heine lesen, ich glaube, der ist schon tot, wenn wir ein Buch über ihn lesen, über seine Gefühle, ja, dann kannst du dich angesprochen fühlen oder auch nicht, ja. Aber wenn du die Bibel liest, dann hast du den Autor lebendig direkt da. Der sagt dir, pass mal auf, das ist jetzt die Wahrheit, was du da gerade liest. Das ist nicht irgendein Schriftstück, sondern ich bin da und ich stehe dahinter und ich unterstütze das, was da geschrieben steht.
Nicht umsonst das meistgelesene Buch, ne? Der Welt.
Ja, das ist...
Ja.
Nicht umsonst. Das ist extrem. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und auch da haben wir eine Prophezeiung für. Kennt jemand die Prophezeiung vom Abendmahl? Bereits im Alten Testament angekündigt unter König David im Psalm 41. Psalm 41. Vielleicht ein bisschen extrem formuliert. Psalm 41. Vers 10. Psalm 41, Vers 10.
Da mal lese. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben.
Ja, das ist, wir denken an das Abendmahl, was stattfand. Da war der gute Kumpel, der mit Jesus zusammen war. Und König David hat das bereits 1000 Jahre vorher aufgeschrieben, dass da irgendwann mal einer mit Jesus sitzen wird, der blöde Gedanken hat.
Heftig.
Das ist...
Ich finde das heftig. Der geht mit denen 3 Jahre durch die Gegend, der erlebt alles Mögliche. Dann so.
Daran sehen wir aber auch eine gewisse Gnade Gottes, dass auch wenn er weiß, okay, da ist nicht alles in Ordnung, Gott gibt uns allen immer wieder eine neue Chance. Immer wieder eine neue Chance. Du kannst sie nutzen, du kannst sie nicht nutzen. Und nur weil Gott im Voraus bereits weiß, dass du bestimmte Dinge nicht nutzen wirst, ist es trotzdem immer noch deine eigene Entscheidung. Ja? Wenn ich hier ein Stück Schokolade hinlege und gleich weiß, ich komme die Kinder rein, kann ich hier sagen, wahrscheinlich werden die Kinder danach greifen. Das heißt nicht, dass ich die Kinder jetzt animiert habe, das zu essen, aber ich weiß bestimmte Dinge im Voraus. Und so finden wir das hier auch, dass Gott den Menschen immer wieder Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden. Er hatte 3 Jahre Zeit zu sehen, wie ist Jesus. Und daran sehen wir, wenn wir unser Herz öffnen für Gott und sagen, Gott, ich will aber die Wahrheit erkennen, dann gibt er uns Raum und Möglichkeiten. Ja.
Ja, ist das dann nicht auch so, dass der Widersacher wusste, wo der jetzt seine Schwachpunkte hat, indem diese Gedanken den
richtig, Jesus zu aber verraten, genau. Ne? Aber er hatte ja beides gesehen. Er hatte gesehen, da gibt es Geld, wenn ich Jesus verrate. Da gibt es den Jesus, der hat ewiges Leben.
Genau.
Was nehmen wir denn am besten mal? Ich glaube, ich entscheide mich für was anderes. Du findest viele Menschen, die, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, entscheiden sich was. Wir haben zum Beispiel einen Bekannten, der ist Arzt und ja, der liebt halt auch Zigaretten, obwohl er es eigentlich wissen müsste, dass das nicht so gesund ist.
Naja, das ist ja bekannt, dass gerade die mit super Beispiel
von ne? die wissen,
und was anders predigen.
Richtig, die wissen genau, das ist nicht gut.
Ist das so, oder?
Aber und daran sehen wir eigentlich, dass der Mensch immer wieder seine freie Entscheidung treffen kann.
Ja,
es zwingt ihn kein.
Dass das nicht in Ordnung ist. Er hat ja nach hinterher hat er sich ja auch das Leben genommen.
Richtig, oder? Der hat gemerkt, das war nichts. Aber dann war hat ja kein gemacht. Punkt mehr. Er hatte Zeit gehabt, 3,5 Jahre, und er hat im Prinzip bis kurz vorher noch die Entscheidung getroffen, ich werde Jesus verraten. Das war seine Entscheidung, die er nach 3 Jahren Gemeinschaft mit Jesus persönlich getroffen hat. Er ist jetzt nicht überredet worden. Hör mal, du müsstest jetzt eigentlich mal was gegen Jesus, der ist so komisch, ne? Mach mal was. Sondern es war immer noch seine persönliche Entscheidung, die Gott zwar wusste, aber die Entscheidung hat er trotzdem alleine getroffen.
War das nicht so, dass er irgendwie ein bisschen enttäuscht war von Jesus, dass der nicht so reagiert hat, wie er sich da vorgestellt hat?
Nun, du darfst nicht vergessen, er war ein Dieb und hat regelmäßig in die Kasse reingegriffen. Das hat er regelmäßig, das hat ihn jetzt nicht weiter gestört, dass Jesus toll war. Er hat nur gesehen, da kommt Geld rein, das können wir nehmen.
Und es ist auch nicht zu glauben, dass er sich nicht vorstellen konnte, was passieren wird. Denn alle wussten, dass sie Jesus umbringen wollten. Ja, wenn du das vorher liest in den Evangelien, da steht ja drinnen, dass die Leute gesagt haben, als Jesus dann frei in Jerusalem herumging, kurz vor dem großen Fest, dass die Leute gesagt haben, warum redet der jetzt hier frei? Ich dachte, die wollen den töten. Also das Volk wusste, dass die Pharisäer, die Hochangesehenen, ihn töten wollten. Und viele von den Pharisäern haben ja heimlich an ihn geglaubt. Oder einige, nicht viele, einige. Heimlich aus Angst vor der Ehre. Es ging ihnen um die Ehre. Ehre vor Menschen größer als Ehre vor Gott.
Ja.
Und der Judas hätte, obwohl er Jesus verraten hat, er hätte auch umkehren können. Petrus ist auch umgekehrt. Petrus hat ihn verleugnet und ist umgekehrt. Judas nicht.
Das stimmt.
Judas hat sich lieber umgebracht.
Ja, genau.
Ja, und ich meine, das klingt jetzt blöd, wenn man sagt lieber, aber im Endeffekt ist es ja seine Entscheidung gewesen. Er hätte sich nicht umbringen müssen. Er hat 3 Jahre Jesus gesehen. Er wusste, Jesus ist barmherzig. Er wusste es.
Und er ist noch beim Abendmahl gewarnt worden.
Natürlich.
Was du tun willst, das tue bald. Und dann ist Judas rausgegangen in die Nacht.
Ja.
Und, also.
Ich darf ja nicht mal.
Das ist meine
Lieblings. So, das ist nein, ja.
Das ist ja schlecht, so. Ja.
Ja, also, wichtig ist, zum Abendmahl. Wir finden das im 1. Korinther 11. Darf ich das mal sagen?
Ja, dann wird es ganz so.
1. Korinther 11. Ja. Vers 20 fängt es an. 1. Korinther 11, Vers 20.